Vielen Dank, Joy, für diesen nachdenklichen Poetry Slam. Dieser Text hat den Anstoß für die Predigt gegeben. Wir werden uns damit noch ein bisschen beschäftigen. Zunächst etwas ganz anderes. Stellt euch mal vor, ihr geht durch die Fußgängerzone von Stralsund, durch die Ossenreier Straße, und es kommt euch eine Frau entgegen, so ungefähr Mitte 60. Und als sie ein bisschen näher kommt, merkt ihr, Mensch, das ist ja Angela Merkel. Die Frau kommt euch also entgegen und weil ihr so verdutzt guckt, bleibt sie stehen und spricht mit euch. Sie spricht euch an, ihr unterhaltet euch eine Weile, sie mit dir vor allen Dingen. Und weil es ihr interessant scheint, sagt sie, wollen wir nicht irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Wissen Sie irgendwo, wo wir hingehen können? Das wäre für Erwachsene sicher interessant. Für Kinder oder Jugendliche vielleicht auch. Mancher wünscht sich vielleicht eine andere Begegnung. Wir schauen mal das nächste Bild an. Mancher kennt ihn vielleicht. Elon Musk. Da könnte man sich auch mal mit unterhalten mit dem Mann. Der hat was bewegt in der Welt. Macht E-Autos, Tesla, schießt Leute zum Mond, gerade einen Deutschen. Nicht zum Mond, ins All. Ja, also das wäre schon mal interessant, sich mit so einem Mann zu unterhalten. Für manchen wäre es cool, sich mit diesen Leuten zu unterhalten. Robert Lewandowski und Joshua Kimmich. Da würde man nicht gerne zum Kaffee eingeladen sein, aber mal ein Spiel mit anschauen. Das wäre vielleicht ganz gut. Oder soll es vielleicht die Begegnung mit dieser jungen Frau sein? Ist vielleicht schlecht zu erkennen. Greta Thunberg noch ganz klein und unscheinbar. Und mancher hat gedacht, was soll das kleine Mädchen da? Was macht die da eigentlich? Ist doch Quatsch. Und hat eine ganze Bewegung in der ganzen Welt im Grunde angeschoben, die was bewirkt. Das wäre sicher interessant, sich mit dem Mädel mal zu unterhalten. An dieser Stelle könnt ihr jetzt irgendeine Berühmtheit einsetzen, die ihr gut findet und mit der ihr euch am liebsten mal unterhalten würdet. Das wäre doch was, einen berühmten Menschen treffen zum Kaffee trinken, zum Fußball, als VIP in einem Konzert oder bei einer Filmpremiere, das wäre doch toll. So ähnlich ist das mit diesem Poetry Slam. Da werden Gott oder Jesus Worte in den Mund gelegt, mit denen er uns anspricht. Er begleitet uns durch den Tag, am Morgen, auf dem Weg zur Schule oder Arbeit, am Nachmittag, am Abend, vorm Einschlafen, und wir kriegen das gar nicht so richtig mit. Wie wäre das wohl, wenn Jesus uns in der Fußgängerzone begegnet und uns anspricht? Natürlich nicht in Kleidung von damals, sondern in Kleidung eines Jugendlichen oder Erwachsenen von heute. Wie wäre es, wenn wir ihm Fragen stellen könnten, die uns so unter den Nägeln brennen oder unsere Sorgen sagen könnten? Das wäre doch was. Leider ist Jesus unsichtbar und wir merken meist gar nicht, dass er uns begegnet, dass er uns anspricht, dass er zuhören will und zuhört, dass er uns was sagen möchte. Jesus steht wohl oft da wie bestellt und nicht abgeholt. Wir wissen es nicht und verpassen das Beste. Das Beste, was uns eigentlich passieren könnte. Nun ist das Ganze kein billiger Trick, dass man Gott oder Jesus Worte in den Mund legt. Es sind zwar nicht Worte, die er selbst so gesagt hat, aber sie entsprechen genau dem, was wir von Gott und von Jesus wissen. Das ist genau das, was in diesem Text kam, was wir von Gott und Jesus wissen. Nämlich, dass Gott Sehnsucht hat nach uns Menschen. Das ist das Thema, Gottes Sehnsucht nach uns Menschen. Gott hat Sehnsucht nach dir und mir. Und wir müssen uns auf die Suche nach Hinweisen danach machen. Und zwar in der Bibel. Dort können wir Jesus begegnen, dort finden wir seine Gedanken. Ich dachte zuerst an den Anfang der Bibel, als die Menschen sich das erste Mal schuldig gemacht hatten. Die meisten kennen die Erzählung von Adam und Eva und der verbotenen Frucht. Und am Ende heißt es da in 1. Mose 3, Vers 9 und 10, Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Im Hebräischen und auch bei Luther steht da Adam und wir hören und lesen das als Eigennamen, aber ins Deutsche übersetzt bedeutet Adam eigentlich Mensch. Adam steht nicht zuerst für eine einzelne Person, sondern für den Menschen schlechthin, so wie Max Mustermann auf einer Kreditkarte, wenn man die irgendwo abdruckt und nicht ein Name stehen soll oder ein Formular. Es meint den Menschen. Und die meisten übersetzen dann auch so, die meisten anderen Übersetzungen, Gott rief, Gott der Herr rief den Menschen und fragte, wo bist du, Mensch? Und der Mensch antwortet, ich habe dich gehört im Garten und habe Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Durch sein eigenes Versagen, durch seine Schuld hat der Mensch sich selber bloßgestellt und nun steht er nackt vor Gott da mit seiner Schuld. Also nicht Gott versteckt sich, sondern der Mensch versteckt sich. Nicht Gott ist unsichtbar, nein, der Mensch macht sich unsichtbar. Gott ruft und sucht den Menschen. Gott hat Sehnsucht nach dem Menschen. Er sucht seine Nähe, trotz der Schuld oder vielleicht gerade, weil er schuldig geworden ist, wegen seiner Schuld. Und der Mensch entfernt sich von Gott, bis er ihn irgendwann nicht mehr hört und sieht, bis er völlig entfremdet ist von Gott. Die Sache mit Gott ist kein dummes Versteckspielen, nein, über Jahrhunderte von Generationen hinweg hat der Mensch sich immer mehr von Gott entfernt, bis er nichts mehr von Gott weiß, bis er völlig weg ist vom Fenster. Wir haben verlernt, Gottes Stimme zu hören. Und wir müssen uns wieder auf die Suche nach Gott machen. Wir müssen versuchen, irgendetwas von Gott zu hören, irgendetwas mitzubekommen von Gott und von seiner Welt. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen ist gestört. Und das wird in der Bibel dann an vielen Erzählungen sichtbar. Die Geschichte von Kain und Abel, wer sich in der Bibel auskennt, dem ersten Brudermord und dem Turmbau zu Babel, wo man sich von Gott entfernt hat oder selber Gott sein wollte. Und die Geschichte von der Sintflut. Und Gott macht neue Versuche, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Zunächst mit Noah vor und nach der Sintflut und dann vor allen Dingen mit Abraham und seinen Nachkommen. 1. Mose 12. Der Herr sagte zu Abraham, verlass dein Land und deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott schafft eine neue Gemeinschaft. Er heilt die Gemeinschaft zunächst mit diesem alten Volk Israel. Mit diesem erwählten Volk will er dann die ganze Völkerwelt segnen und in seine Gemeinschaft zurückführen. Immer wieder hat sich Gott um dieses Volk bemüht, mit Isaak und Jakob, mit Josef und seinen Brüdern, mit Mose, David, den Königen und Propheten. Doch diese Gemeinschaft mit Gott, diese neue Gemeinschaft, die gelingt irgendwie nicht. Wer die Bibel kennt, weiß, dass das immer wieder vor den Baum geht. Der Musterschüler versagt. Beim Propheten Jesaja, Kapitel 65, 1 und 2, wird dann gesagt, ich wollte gesucht werden, doch niemand hat nach mir gefragt. Ich wollte gefunden werden, doch niemand hat nach mir gesucht. Ich sagte, ich bin da, aber mein Volk rief meinen Namen nicht an. Die ganze Zeit war meine Hand ausgestreckt, aber dieses Volk blieb starrsinnig. Sie gingen ihre verkehrten Wege und folgten ihren eigenen Gedanken. Besser kann man den Schmerz und die Sehnsucht Gottes kaum ausdrücken. Gott streckt seine Hand aus nach uns Menschen und wir ergreifen sie nicht. Wir zeigen ihm die kalte Schulter. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von Michelangelo, die Erschaffung Adams, wo Gott sich ausstreckt, seine Hand ausstreckt und Adam seine Hand hängen lässt. Ja, die beiden kommen nicht zueinander, Gott und Adam. Gott und der Mensch. So ist das. Gott streckt seine Hand aus und wir ergreifen sie nicht. Der Mensch ergreift sie nicht. Und die Frage ist, ergreifen wir die Hand Gottes? Leider geht die Geschichte mit Israel nicht gut weiter. Jesus sagte später so, Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir gesendet hat. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügeln beschützt. Aber ihr habt nicht gewollt. Merkt ihr den Schmerz? Ihr habt nicht gewollt. Gott hat Sehnsucht, will seine Menschen sammeln wie die Henne ihre Küken und beschützen. Ihr habt nicht gewollt. Sehnsucht und Schmerz. Gott hat nicht locker gelassen, er ist den neuen Weg gegangen, um seine Sehnsucht zu zeigen und die Menschen zu gewinnen. Er hat Jesus gesandt. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes. Der Jünger Johannes hat es später in seinem ersten Brief sehr einfach zum Ausdruck gebracht, in Kapitel 4, Vers 16. Gott ist Liebe. So deutlich ist das. Gott ist Liebe. Man kann auch sagen, Gott ist Sehnsucht. Gott sucht Nähe. Gott sucht die Gemeinschaft mit dir und mir. Deshalb kommt Gott als Mensch zur Welt in Jesus. Johannes 3, Vers 16, wir kennen das alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Zunächst in die Welt hineingab und dann ans Kreuz gab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die ewige Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus heilt Gott diesen Bruch, diese Entfremdung. Durch Jesus wird wieder Gemeinschaft mit Gott möglich. Jesus hat die Sehnsucht Gottes dann in einem Gleichnis sehr deutlich gezeigt. Wir kennen das alle, wir nennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Und eigentlich müsste es heißen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Denn der Vater steht an der Tür, Tag für Tag sehnsüchtig und wartet auf seinen Sohn. Er wartet und wartet, Tag um Tag, Jahr um Jahr, bis er endlich kommt. Und als er ihn sieht, rennt er los wie verrückt, nimmt ihn in die Arme und fällt ihm um den Hals. Und genauso sehnsüchtig wartet er auf den anderen Sohn, auf den Älteren, der von Ärger und Neid zerfressen ist, damit auch er irgendwann fröhlich mitfeiern kann in dieser neuen Gemeinschaft. Jetzt kommt das andere Bild, auch vielleicht bekannt von Rembrandt. Der Vater umarmt seinen Sohn, freut sich, dass er endlich wieder da ist. Und sein Blick geht in die Ferne, nämlich zu den Söhnen und Töchtern, die noch unterwegs sind, auf die er immer noch wartet. Gott hält heute Ausschau nach seinen Kindern, dass sie endlich wieder zurückkommen ins Vaterhaus. Gott wartet immer und immer wieder. Er hat Sehnsucht nach seinen Menschen. Jesus hat später dann so gesagt, Lukas 11, Vers 9, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Hier geht es nicht um das Schlüsselbund, das verloren ist. Das kennt ihr ja alle, dass es verlegt ist und ihr müsst schnell weg und man findet es nicht irgendwo verlegt und man kann dann beten und macht vielleicht gute Erfahrungen. Aber darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um den Heiligen Geist oder man kann auch sagen um Gott selbst. Jesus lädt ein zu beten. Bittet, dass ihr dem lebendigen Gott begegnet. Darum geht es. Und es wird euch gegeben. Ihr werdet Gott begegnen. Sucht nach Gott, dann werdet ihr ihn finden. Garantiert. Klopft bei Gott an und er wird euch seine Tür und sein Herz aufmachen. Garantiert. Das Gebet ist der Schlüssel zum Herzen Gottes und zur Welt Gottes. Und wenn man Gott bittet und Jesus bittet, dann kommt er und öffnet sein Herz oder wir dürfen ihn einladen in unser Herz. Das ist es, was Jesus hier sagen möchte. Nämlich, wenn wir uns Gott öffnen, ist er bereit, uns zu begegnen. Dann werden wir ihn erleben. Zum Schluss kommen wir nochmal zu diesem Poetry Slam. Am Ende heißt es da, du kannst immer mit mir sprechen, nicht nur vor dem Essen, nicht nur vor dem Schlafen, nicht nur in der Kirche, sondern jederzeit. Ich bin stets bereit, dir zuzuhören, wenn du mal eine Träne weinst, sich etwas als Problem erweist, alles nur vergeben scheint. Doch auch in einer Segenszeit voll Freude und Bequemlichkeit, komm, lad mich in dein Leben ein und wir gehen den Weg zu zweit. Und du wirst sehen, wie viel man mit Gebet erreicht. Sehr schön ist hier die Sehnsucht Gottes nach den Menschen ausgesprochen. Sehr schön. Sehr klar hört man den Wunsch Gottes nach Nähe und Gemeinschaft mit uns. Jesus sagt, lad mich in dein Leben ein, wir gehen diesen Weg zu zweit. Irgendwann ist es immer das erste Mal. Und wenn du heute Gottes Sehnsucht spürst, dann lad ihn in dein Leben ein, damit du mit ihm zu zweit diesen Weg gehen kannst. Und wenn du mit Jesus schon lange unterwegs bist, gilt das Gleiche. Wenn du Gottes Sehnsucht spürst, lad ihn in dein Leben ein. Und dann verändert sich unser Leben. Dann wirst du sehen, wie viel du mit Gebet erreichst. Amen.